Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Zukunft Made in Bavaria. Ich bin Katharina Muth, Host dieses Podcasts, und heute starten wir in ein Thema, das uns alle betrifft. Die Demokratie steht auf dem Prüfstand, und zwar ganz konkret in unseren Kommunen. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft sieht eine alarmierende Entwicklung. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker werden bedroht, das Vertrauen in politische Institutionen bröckelt und extremistische Kräfte gewinnen an Einfluss. Gerade jetzt braucht unsere Demokratie Menschen, die Haltung zeigen, denn Demokratie lebt von Teilhabe. Sie funktioniert nur, wenn Bürgerinnen und Bürger sich einbringen in ihren Städten, Gemeinden und Landkreisen. Für die VBW ist klar, Wirtschaft und Demokratie gehören untrennbar zusammen. Wir brauchen starke lokale Strukturen, sichere wirtschaftliche Perspektiven und vor allem Menschen, die Verantwortung übernehmen. Die VBW macht deshalb deutlich, es ist Zeit für Mut. Mut zur Demokratie, Mut zum kommunalen Engagement, Mut, unser Miteinander aktiv zu gestalten. Und genau diesem Anspruch widmen wir uns jetzt in einem neuen Special Starkes demokratisches Bayern mit Stimmen aus Wissenschaft, Politik und Praxis. Für unsere Auftaktfolge könnten wir uns keine bessere Gesprächspartnerin wünschen als Professor Dr. Ursula Münch. Wir haben bereits vor der Europawahl mit ihr über politische Kultur und demokratische Resilienz gesprochen, und umso mehr freue ich mich, dass sie heute erneut bei uns zu Gast ist. Hallo und schön, dass Sie da sind, Professor Dr. Münch.
Ich freue mich auch. Hallo, Frau Muth.
Sie haben ja bereits bei der Veranstaltung der VBW gemeinsam mit der Akademie für politische Bildung Impulse gegeben über das Thema Demokratie in Gefahr, die Herausforderungen im ländlichen Raum. Und da knüpfen wir heute an. Und zwar ist die erste Frage, warum sind denn Kommunalwahlen so entscheidend für unsere Demokratie und warum sind sie ein Gradmesser für die politische Kultur vor Ort?
Also ich würde zunächst mal sagen, dass die Kommunen so wichtig sind für unseren demokratischen Verfassungsstaat. Sie sind bekanntlich die politische Ebene, die uns am nächsten sind, am nächsten als Bürgerinnen und als Bürger. Unser Eindruck davon, ja, wie die Infrastruktur ist, wie die Stimmung in einem Land ist. Klar, wir bekommen auch viel über die Medien vermittelt, aber wenn wir aus der Haustür rausgehen, wenn wir zur Bushaltestelle gehen oder einen Parkplatz suchen, wenn wir die Kinder in die Schule bringen und hören, wie die Toiletten, in welchem Zustand sie sind. Also quasi die Kommunen vermitteln uns den Eindruck, wie es eigentlich beschaffen ist und wie es in diesem Gemeinwesen zugeht, wie auch die Stimmung ist. Also insofern, das ist der Ausgangspunkt. Die Kommunen sind das Wichtige, und dann sind natürlich die Kommunalwahlen das Wichtige, die bekanntlich in Bayern am 8. März dann anstehen, weil ja da die Bürgerinnen, die Bürger, die Wähler ja quasi beurteilen die Lage. Wie schätzen sie die Situation vor Ort ein? Welche Arbeit hat in den Kommunen stattgefunden? Wie gut machen es die Bürgermeister, Landräte, Stadträte, Gemeinderäte? Oder machen die alles verkehrt und man würde sich ganz was anderes wünschen? Also im Grunde ja, man urteilt. Schwierig ist natürlich immer, dass wir in unserem politischen System manchmal die Ebenen nicht so recht auseinanderhalten. Und natürlich sollte man bei einer Kommunalwahl tatsächlich über Kommunalpolitik entscheiden und nicht über den Freistaat oder gar die Bundesrepublik.
Eben, oder etwas, was auf Bundesebene ausgetauscht werden sollte oder bestritten werden sollte. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, es geht so ein bisschen um das Interesse, bin ich damit zufrieden oder nicht? Sie haben bei der Veranstaltung, finde ich, sehr eindringlich darüber gesprochen, dass das Vertrauen allgemein in die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gesunken ist. Ich habe es gerade schon im Intro gesagt, selbst Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die sich angegriffen fühlen, angefeindet, wahnsinnig unter Druck stehen. Welches Bild ergibt sich da für Sie gerade? Was ist denn da gerade für eine Stimmung, die vielleicht auch gefährlich ist?
Ja, also wir haben in Teilen der Bevölkerung, das ist sicherlich ein kleiner Teil der Bevölkerung, die der Auffassung sind, das läuft alles nicht gut, die unzufrieden sind, die zum Teil auch selbst Ängste haben, viele auch die Verschwörungsglauben anhängig sind. Und das sind zum Teil Personen, das kann man auch in der Wissenschaft, gibt es dazu Daten, das kann man nachweisen, dass sich aus Verschwörungsglauben dann, dass das sich entwickeln kann in eine Richtung autoritär völkischem Denken. Und daraus kann sich dann womöglich sogar so eine Einstellung entwickeln, naja, die sind alle so unfähig und so blöd, da muss ich mich jetzt dagegen wehren. Also ich will das um Gottes Willen nicht rechtfertigen, ich will es erklären, was da passiert. Also es gibt Menschen, die fühlen sich geradezu aufgerufen, jetzt mal denen da oben zu zeigen, dass das alles nicht so läuft, wie man sich das selbst wünscht. Das ist natürlich ein extrem verhängnisvoller Gedanke. Vor allem ist es eine Arroganz dieser Menschen. Also ich meine, das sind einzelne Personen, die sich anmaßen, dass sie Daumen hoch oder Daumen runter machen können und das auch noch über andere Menschen, die ein Ehrenamt ausüben. Also die meisten Positionen auf der kommunalen Ebene sind ja Ehrenämter. Die Leute kriegen eine mickrige Aufwandsentschädigung und müssen sich das dann auch alles gefallen lassen. Aber mir geht es darum, da ist so eine Mischung aus Unzufriedenheit, nicht mal unbedingt mit der Kommunalpolitik, das hat dann ganz häufig auch mit allen verschiedenen politischen Ebenen zu tun. Da wird häufig nicht so genau unterschieden. Also Unzufriedenheit, eigene Ängste, die Menschen, es gibt ganz viele Leute, die sich verständlicherweise extrem unter Druck gesetzt fühlen, unter Druck durch die Lebensmittelpreise, durch die Wohnungspreise und so weiter und so fort, durchs Heizen und alles Mögliche. Und die dann aus der Kombination dieser Unzufriedenheit, einer harschen Kritik und diesen Ängsten dann quasi sich die Kontrolle über sich verlieren und dann eben so anmaßend sind und glauben, dass sie dann andere dafür abstrafen können. Und zwar nicht nur abstrafen an der Urne, was natürlich legitim ist, sondern dann, indem sie auch aggressiv werden oder womöglich sogar körperliche Gewalt ausüben oder Gegenstände beschädigen und so weiter.
Und was macht das mit der Motivation derer, die sich eigentlich gerne engagieren würden? Die sinkt ja dann ins Bodenlose.
Ja, das ist natürlich nichts, was einem Freude macht. Und jetzt ist die Kommunalpolitik ja ohnehin ein was Anspruchsvolles. Also ich will jetzt nicht sagen schwierig hört sich unerreichbar an, aber es ist zumindest anspruchsvoll. Auf der kommunalen Ebene kommen so viel unterschiedliche Themen an. Also die Leute, die sich da engagieren, im Gemeinderat, im Stadtrat, im Kreistag, als Bürgermeister und vor allem diejenigen, die das ja als Ehrenamt machen, die haben auch gar keine Unterstützung, aber die müssen sich in ganz, ganz viele Themenfelder einarbeiten. Also ins Baurecht, ins Planungsrecht, ins Sozialrecht, in die Vorschriften, die da vom Bund kommen, in alles Mögliche. Also das ist eine enorm anspruchsvolle Tätigkeit, bei der man natürlich auch Grandioses lernen kann, bei der man natürlich auch viel Neues erfährt. Das macht sicherlich auch sehr, sehr viel Spaß, aber es ist wie immer so eine Waage. Und wenn man im Grunde das Gefühl hat, dass man nur Zeit investiert, dass man sehr viel arbeiten muss, lange Sitzungen hat, die man vor- und nachbereiten muss, und wenn man dann den Eindruck hat, und die Leute schimpfen nur, sie greifen mich womöglich an, sie schüchtern womöglich meine Kinder ein in der Schule, ja, also ich meine, dann kann ich natürlich verstehen, dass jemand sagt, darauf habe ich keine Lust mehr, ich höre auf.
Weil wir ja gerade eben über die Situation gesprochen haben und dieser Unmut, der herrscht, und gerade im ländlichen Raum spitzt sich ja die Situation da gerade auch teilweise zu, Stichwort Fachkräftemangel, Sie haben die Infrastruktur schon angesprochen, weniger Vereine, weniger Lokalzeitungen. Was bedeutet denn dieser Strukturwandel für die demokratische Teilhabe?
Strukturwandel ist einerseits bezogen darauf, dass sich das Wirtschaften ändert. Also, dass wir auf andere Weise als früher vielleicht Geld verdienen, nicht mehr das große Industrieunternehmen in der Nähe ist, dass es viel Dienstleistungsbetriebe gibt. Das ist der eine Strukturwandel. Der andere Strukturwandel ist, dass sich natürlich die Zusammensetzung der Bevölkerung auch in den ländlichen Räumen verändert hat. Einerseits auch da viel Zuzug aus dem Ausland. Andererseits viele Familien, die vielleicht nur dort wohnen und sich gar nicht mehr in die Gemeinschaft einbringen, dass es im Grunde weniger Orte gibt, an denen man sich trifft, an denen man zusammenkommt. Das Wirtshaussterben hat tatsächlich auch Folgen für eine Gemeinschaft. Die Vereine gibt's natürlich alle noch, die Sportvereine, den Gesangsverein, den Schützenverein, die gibt's alle noch. Aber man sieht eben, dass es zunehmend schwieriger wird, die Leute für zu begeistern und zu motivieren, sich da wirklich verbindlich zu engagieren und nicht mal kurz nur irgendwas zu machen. Und das ist nicht, weil die Leute zu blöd oder zu faul sind, sondern das liegt ganz stark auch daran, dass wir natürlich alle unter einem immensen zeitlichen Druck stehen. Heutzutage sind in fast allen Familien sind zwei Menschen erwerbstätig, Vater und Mutter. Das setzt natürlich unter Druck. Und dann haben wir natürlich ein anderes Freizeitverhalten. Also jede Stunde, die wir lieber mit unserem Smartphone verbringen, fehlt der Gemeinschaft.
Das ist drastisch ausgedrückt. Die Demokratie wird am Ende zugrunde gehen, weil wir alle am Smartphone hängen.
Also ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber mir gibt immer noch einen Satz zu denken, den ich vor zwei Wochen von zwei amerikanischen Journalisten gehört habe, die gesagt haben, also die sehr großen Unmut und Sorge geäußert haben über die Entwicklung der amerikanischen Demokratie. Und da hat einer gesagt, und dann war die Frage ja, warum lassen sich die Wählerinnen und Wähler eigentlich diese Repressalien gefallen? Und dann hat einer gesagt, naja, solange die Leute genug billige Kalorien haben und genug billige Streamingdienste, werden die sich nicht wehren.
Ja, das kann man in dem Sinne ja auch auf uns übertragen. Wir haben eben gerade schon gesagt, bei der Veranstaltung wurde über die Herausforderungen im ländlichen Raum diskutiert. Wenn wir das jetzt auch auf die Wirtschaft übertragen, was sind denn da die zentralen Erkenntnisse und vielleicht auch Hebel, die getan werden müssen, um auch die Demokratie im ländlichen Raum wieder zu stärken?
Was uns ein bisschen verloren gegangen ist, ist dieses Wurzelgeflecht, das die Bürgerinnen und Bürger mit den staatlichen Institutionen verbindet. Und dieses Wurzelgeflecht, wir nennen es in der Politikwissenschaft und in der Soziologie, spricht man von intermediären Organisationen. Und die machen einerseits das Leben lebenswert, weil wir auf die Weise in unterschiedlichen Organisationen sind, mit unterschiedlichen Themen, Tätigkeiten und Menschen konfrontiert werden. Aber dieses Wurzelgeflecht, diese intermediären Instanzen führen eben auch dazu, dass diese Trennung zwischen die da machen Politik und die da arbeiten und die anderen machen womöglich gar nichts oder genießen das Leben oder sonst irgendetwas, dass es diese separierten Bereiche nicht gibt, sondern schön wäre es oder erstrebenswert wäre es für die Kommunalpolitik, wenn diese sich gegenseitig in die Pflicht nehmen, wenn das wieder besser funktionieren würde. Also sprich, wenn diejenigen, die ein Unternehmen vor Ort haben, selber bereit sind, sich für die Kommune zu engagieren oder zumindest ihre Mitarbeiter vielleicht auch motivieren und sagen, ja, wir unterstützen das, dass du dich für den Gemeinderat aufstellen lässt oder für den Stadtrat oder dass du zur Freiwilligen Feuerwehr gehst. Weil, das ist ganz wichtig, wenn wir die Handwerker und die Unternehmer nicht mehr in den Räten haben, nicht mehr in den kommunalen Gremien haben, dann fehlt dort ganz elementar viel Sachverstand. Also nichts gegen Lehrkräfte, nichts gegen Politikwissenschaftler, ich bin selber eine, aber wir können, mit uns kann man einen Kommunalgremium oder ein Parlament nicht umtreiben. Wenn da nur noch Leute sitzen, die zwar gern Bücher lesen und gescheit sind, aber denen ansonsten der Bezug hinein in das Handwerk, der Bezug hinein in ein selbstständig geführtes Unternehmen, der Bezug zur unternehmerischen Verantwortung fehlt, dann entscheiden die sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen. Aber das Wissen ist halt ein anderes, wie wenn ein Handwerksmeister, eine Handwerksmeisterin oder eine Unternehmerin mit in diesem kommunalen Gremium oder in einem Landtag sitzt. Das ist, da passieren ganz andere Abläufe, da kommt ein anderer Sachverstand rein, da hat man einen Blick auf die Arbeitnehmer, einen Blick auf die Belange, wie viel soll man eigentlich noch bürokratisch regeln, kann man das nicht auch anders in den Griff bekommen und so weiter und so fort. Also insofern, alle würden davon profitieren, wenn Menschen wieder mehr Lust hätten und auch sich zutrauen würden und sich die Zeit nehmen würden, aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und vor allem eben auch Menschen, die selbstständig tätig sind, in die Kommunalpolitik zu gehen. Das würde meines Erachtens also wirklich so ein besseres Fundament geben für unsere gesamte Demokratie. Also insofern, das ist natürlich höchst demokratierelevant, weil wenn es in den Kommunen nicht mehr finanziert, nicht mehr klappt, weil einerseits die Finanzen fehlen und weil zweitens das Personal nicht die Lebens- und Berufserfahrung und die ökonomische Erfahrung hat, die man eigentlich benötigt, dann fehlt insgesamt unserem gesamten demokratischen Verfassungsstaat etwas.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen auch so ein bisschen, wie viel Tragweite auf kommunaler Ebene wirklich eigentlich oder wie viel Tragweite die kommunale Ebene denn überhaupt hat. Wenn wir jetzt mal, Sie haben das, finde ich, gerade sehr schön mit dem Beispiel der Handwerker genannt, aber wenn wir jetzt nochmal das ein bisschen erweitern, wie können oder können Sie ein paar Beispiele nennen, die nochmal klar machen, wie die Entscheidungen auf kommunaler Ebene denn wirklich auch unseren Alltag beeinflussen?
Also auf der kommunalen Ebene findet ja eigentlich fast alles statt. Also auf der kommunalen Ebene wird mitentschieden, wie lang stehen wir im Stau. Also wenn eine Straße halt nicht mehr repariert wird, wenn eine Brücke nicht instand gesetzt wird. Das ist natürlich klar, das ist auch immer Landespolitik mit dabei und da ist Bundespolitik mit dabei. Aber die Kommunen vor Ort müssen die Sachen erkennen, sehen, weitergeben, wo Probleme bestehen. Die Kommunen sind diejenigen, die im Grunde das Zentrale leisten mit Blick auf die Zukunft unseres Landes, indem sie nämlich die Kindergärten organisieren müssen, indem sie die Kindertagesstätten organisieren, die Schulen. Und natürlich, das sind die Gemeinden vor Ort, sind ja dann auch die Sachaufwandsträger, die natürlich viele finanzielle Mittel und auch sachliche Aufträge zum Teil aus der Landesebene, zum Teil aus der Bundesebene bekommen. Aber welche Prioritäten die Kommunen vor Ort setzen bei diesem Bereich der sogenannten Pflichtaufgaben, hat also dann ganz viel mit unserem Thema Infrastruktur und mit dem Thema Bildung zu tun. Und dann kommt dieser ganz zentrale Bereich, das sind die sogenannten freiwilligen Aufgaben. Das hört sich noch etwas an, kann man haben, kann man auch nicht haben. Freiwillige Aufgaben, das fängt mit der Musikschule an, das ist der Zuschuss zum Sportverein, das ist die Frage, wie schaut's, gibt's einen Sportplatz, wer darf ihn benutzen, wie werden Kinder im Kindergarten kriegen, die noch ein Zusatzangebot, die noch nicht gut Deutsch sprechen, organisiert es jemand, wie ist es mit dem Vereinsleben, gibt's ein Vereinsleben im Ort, gibt's eine Gemeinschaft, das wird ganz stark, da hilft manchmal ein paar tausend Euro, können da Unheimliches bewegen. Und wenn eine Kommune kein Geld mehr hat für diese freiwilligen Aufgaben, und wir haben im Augenblick in Bayern die Situation, dass es den bayerischen Kommunen eben nicht mehr so gut geht, wie das noch früher der Fall war, dann werden diese freiwilligen Aufgaben womöglich nicht mehr umgesetzt werden. Und dann geht uns allen als Bürgerinnen und Bürgern und dann geht den Kindern ganz viel an Lebensqualität verloren. Dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Und mir hat neulich jemand erzählt, eine Lehrerin, sagt sie, ja, unser Problem im Ort ist, es gibt so wenig Nachmittagsveranstaltungen, Nachmittagsbetätigungsmöglichkeiten für die Kinder. Und in dem Ort hat man die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, dass das die AfD vor Ort festgestellt habe. Und jetzt bietet die AfD vor Ort, ohne jetzt da groß Wahlplakate mit dazu aufzuhängen, bietet den Kindern in diesem Ort Tischtennis an, Sportmöglichkeiten, ein bisschen Bolzen und stellt da jemand hin, der die ein bisschen beaufsichtigt und die Kinder, die Eltern sind froh und schicken ihre Kinder dahin und die Kinder kommen am nächsten Tag und sagen, das war so toll. Was man ja aus Kindersicht verstehen kann, aber worauf ich hinaus will ist, wenn die Kommunen ihre Finanzen nicht mehr im Griff haben können, weil sie zu sehr von Bundesaufgaben überrollt werden und das Land es nicht ausreichend ausgleichen kann, dann entstehen auf kommunaler Ebene Lücken. Zunächst sind es Lücken in der sozialen Betreuung, in der Integration, in der Freizeitgestaltung, aber dann werden es Lücken im Gemeinschaftsleben und irgendwann werden es Lücken in der Demokratie.
Aber wie können denn diese finanziellen Lücken gestopft werden? Was ist da der ausschlaggebende Grund, wenn Sie gerade sagen, vor ein paar Jahren war es noch anders? Kann man da das Ruder noch rumreißen?
Also jetzt hoffen natürlich viele auf diese Geldumschichtungsmaßnahmen im Zuge der sogenannten Lockerung, der sogenannten Schuldenbremse. Also dass von diesen vielen Milliarden werden ja auch ziemlich viele Milliarden bei den Kommunen ankommen. Da hängt es dann wieder davon ab, die Kommunen müssen dieses Geld, das ist in unserer aller Sinne, vor allem für Infrastrukturmaßnahmen ausgeben, aber das entlastet dann sicherlich durchaus. Das Hauptproblem für die Kommunen ist aber, dass sie in den letzten Jahren, dass die Bundespolitik sich regelmäßig schöne Sachen hat ausgedacht hat. Bundespolitik meint Bundestag, Bundesregierung, aber der Bundesrat, sprich die Landesregierungen, haben das mitgetragen. Das sind zum Beispiel das Beteiligungsgesetz. Das ist eigentlich was ganz Wichtiges. Das soll die Rechte von Menschen mit Behinderungen an der Teilhabe, das Teilhabegesetz muss es richtig heißen, das soll die Teilhabe ermöglichen. Dieses Gesetz verursacht unheimliche Folgekosten, und zwar den Kommunen. Das müssen die Kommunen, müssen es umsetzen und stellen fest, dass sie nicht ausreichend Geld bekommen, nicht ausreichend Personal haben, um die Gewährleistung, die das Bundesgesetz den Bürgern macht, umzusetzen. Was Ähnliches gilt mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Auch das ist ein Bundesgesetz und muss von den Kommunen finanziert werden. Man muss sich ja eins vergegenwärtigen. Wir alle leiden unter diesen wahnsinnig hohen Energiepreisen, die nicht die Schuld unserer Bundesregierung sind, sondern die Schuld, dass wir zu lange von billigem Öl und Gas aus Russland abhängig waren. Letztendlich ist es die Schuld des russischen Angriffskriegs. Und eigentlich keine deutsche Schuld, aber wir müssen es jetzt ausbaden. Aber jetzt muss man sich vorstellen, diese hohen Energiekosten treffen ja auch alle, die gesamten Bereich der Verwaltung, der Umsetzung von Maßnahmen, die gestiegenen Personalkosten. Das macht den Kommunen unheimlich viel Arbeit, viele Kosten, gerade der Bereich des Personals, also Kindererzieherinnen, Sozialbetreuungspersonal, Lehrkräfte, all das kostet Kommunen und Länder wahnsinnig viel Geld. Und insofern, also die Kosten steigen, aber das, was die Kommunen einerseits aus den Steuereinnahmen erhalten, aus den sogenannten Gemeinschaftssteuern, den kommunalen Anteil, beziehungsweise was sie dann überwiesen bekommen für die Übernahme von Aufgaben, das reicht halt hinten und vorne nicht. Und dann haben wir zum Beispiel im Sozialbereich die sogenannten Bezirke in Bayern, haben jetzt wesentlich höhere Sozialausgaben in den Kliniken, aber auch in anderen Bereichen. Und die wälzen sie dann wiederum, weil sie keine eigenen Steuereinnahmen haben, sie wälzen es auf die Landkreise um. Und die Landkreise haben auch keine eigenen Steuereinnahmen, die holen sich's von den Gemeinden. Sprich, die Gemeinden sind in diesem ganzen, in dieser Fresskette, sind die ganz hinten dran und müssen es ausbaden. Und das geht in Nordrhein-Westfalen schon länger nicht mehr gut. Und das Problem haben wir jetzt auch in Bayern. Jetzt ist es ein bisschen gemildert, weil jetzt die Steuereinnahmen ein bisschen höher sind als gedacht. Aber wir haben ein strukturelles Problem.
Aber jetzt hat man ja auch in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunalwahlen gesehen, was am Ende das dann mit den Wählern gemacht haben, wen sie gewählt haben. Erwarten Sie das dann bei uns auch?
Ja, also sie spielen jetzt auf die Ergebnisse der AfD an. Die waren jetzt klar, die haben gute Ergebnisse eingefahren, die AfD. Ganz interessant ist, dass die AfD in Nordrhein-Westfalen bei der Kommunalwahl dort im Oktober war sie, glaube ich, oder im September.
September, glaube ich.
Dass die AfD nicht mal in jeder Stadt Kandidaten aufgestellt hat. Also wenn sie überall flächendeckend Kandidaten aufgestellt hätte, dann hätte sie noch mal besser abgeschnitten. Ja, also es ist schon davon auszugehen, dass die AfD bei den bayerischen Kommunalwahlen besser abschneiden wird als bei den vergangenen. Das hat auch damit zu tun, dass es der AfD gelingt, die Leute, die Wähler zu mobilisieren. Wir hatten früher, gerade bei den Kommunalwahlen, auch bei den Landtags- und Bundestagswahlen, immer eine zum Teil phasenweise eine eher niedrige Wahlbeteiligung, wie gesagt, vor allem bei den Kommunalwahlen. Und der AfD gelingt es jetzt, die Leute, die früher nicht zum Wählen gegangen sind, weil sie verärgert waren, frustriert waren, verängstigt waren, weil sie gesagt haben, naja, wen soll ich wählen, bleibe ich daheim. Und inzwischen hat man ein Angebot in Form dieser Partei, die die Ängste dann noch zusätzlich schürt, die aber auch an sich schon groß genug wären. Also insofern, ja, kann man davon ausgehen, dass die AfD profitieren wird. Und da hilft kein erhobener Zeigefinger. Ich kann den Leuten 100-mal erzählen, ach, ihr dürft doch nicht die AfD wählen, das ist eine, Zitat, in Teilen extremistische Partei. Das wird jemand, der verärgert ist über die anderen Parteien, der verängstigt ist, dass er sich das Leben nicht mehr leisten kann, der sagt, warum können wir uns nicht mit diesem Putin wieder vertragen, den wird der erhobene Zeigefinger null interessieren.
Aber was würde denn dann helfen? Na, was heißt helfen, ist jetzt gemein, aber was würde denn dann zu einem Umdenken überhaupt führen? Oder sind wir in dem Strudel, den Sie am Anfang auch schon beschrieben haben, dieser Unzufriedenheit, einfach schon so weit drin, dass es da kein Rauskommen gibt?
Ach, so pessimistisch wäre ich jetzt nicht. Also fürs Rauskommen, das ist ein schöner Begriff, der trifft es ja ganz gut. Und Strudel trifft es fast noch besser. Fürs Rauskommen ist natürlich eins ganz wichtig. Wir müssen selber wieder mehr Grund zum Zuversicht haben. Also Zuversicht allein kommt ja nicht von irgendwoher. Wir brauchen also auch einen Grund dafür. Und die ist uns abhanden gekommen, weil wir den Eindruck hatten, dass, oder nach wie vor haben, und der Eindruck ist ja nicht falsch, dass die Bundesrepublik Deutschland, die deutschen Unternehmen, die bayerischen Unternehmen nicht mehr so wettbewerbsfähig sind wie bisher, dass uns im Grunde unser Erfolgsmodell, die Automobilindustrie, dass uns das alles wegbricht. Also insofern, wir brauchen schlicht und ergreifend Wirtschaftswachstum. Die Leute müssen darauf wieder vertrauen können, dass der Arbeitsplatz sicher ist und dass man sich das Leben leisten kann, wenn man arbeiten geht und sich nicht Sorgen machen muss um die Zukunft, die eigene oder die der Kinder. Also das ist meines Erachtens ganz wesentlich, weil diese Ängste, die sind meines Erachtens so mit ein Hauptgrund, dass die Parteien, die eben ja populistisch oder extremistisch sind, dass die gewählt werden. Und solange diese Ängste bestehen, wird es schwierig. Und wir müssen halt, was jetzt im Grunde, man kann jetzt nicht einfach einen Schalter umlegen, aber wegzukommen von dieser Ankündigungspolitik, ich will nicht hören, ob es ein Herbst der Reformen und ein Sommer der Freuden wird, sondern ich möchte ganz gern einen schrittweisen dargestellt bekommen, was machen wir als nächstes, in welchem Bereich ist der größte Handlungsbedarf, was ist zu tun? Und das sind ja nicht nur staatliche Aufgaben. Also ich meine, auch die Bürgerschaft wird nicht drum herum kommen, vielleicht das eine oder andere Zugeständnis zu machen und nicht mehr jede soziale Leistung für garantiert zu nehmen. Also insofern gehört Verschiedenes dazu. Und natürlich geht die Meinungen darüber auseinander, was hat jetzt die größte Priorität? Also ich meine, Sie können trefflich mit jemandem drüber diskutieren, was ist wichtiger, die Deutsche Bahn oder die Bundeswehr. Also darüber kann man, natürlich kann man sich darüber unterhalten, wo müssen die vielen Milliarden hinfließen. Zwangsläufig wird man beides brauchen. Und die Frage ist, können wir uns beides leisten? Müssen wir? Ja. Aber dann wird vielleicht das eine oder andere dann wiederum nicht leistbar sein, das vielleicht auch nicht so oberste Priorität hat. Die Schwierigkeit ist bloß, wenn ich das so darstelle, hört sich das so einfach an. Aber jetzt haben wir eben mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Parteien, ja eigentlich sind es drei, die meinen, die das, was ich jetzt gerade gesagt habe, kommentieren würden und sagen, das ist doch Unfug, wir können uns doch alles leisten. Wir müssen nur, sagen die einen, die Flüchtlinge nach Hause schicken, die anderen, fast alle, sagen dann, wir müssen nur aufhören, die Ukraine zu unterstützen und wir müssen uns nur wieder mit Putin vertragen. Das ist meines Erachtens eine grobe Fehleinschätzung, aber insofern ist das mit dieser Prioritätensetzung gar nicht so ganz einfach, aber in der jetzigen Bundesregierung und bei den jetzigen Landesregierungen ist es noch deutlich einfacher. Und wenn die das vertrödeln sollten, was ich nicht annehme, dann wird es in Zukunft noch schwieriger.
Und ich fand das jetzt gerade einen sehr wichtigen Punkt, den Sie gesagt haben. Also erstens Prioritäten setzen und zweitens die Ziele, glaube ich, auch messbar machen. Das würde ja das Vertrauen, wenn ich Sie richtig verstehe, wieder stärken, dass ich sage, ah, okay, Versprechen eingehalten, alles klar.
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, aber natürlich, auch das ist immer viel leichter gesagt als getan. Wir sind in einem pluralistischen politischen System, wir haben einen starken Föderalismus, wir haben eine kommunale Selbstverwaltung, wir haben also viele sogenannte Veto-Positionen, aber die haben wir ja aus gutem Grund.
Um jetzt aus der Strudelmetapher wieder rauszukommen, Sie haben vorhin ein meiner Meinung nach Negativbeispiel genannt zu dem Abcatchen von jungen Kindern und Jugendlichen, indem man ihnen ein Angebot gibt. Kennen Sie denn dennoch aus Bayern oder aus Kommunen Positivbeispiele, wo Sie sagen, da kann man sich was abgucken?
Ja, zum Beispiel so ein Beispiel habe ich bei der letzten Veranstaltung zwischen der Akademie für politische Bildung und dem VBW in München kennengelernt, indem ich nämlich der Bürgermeister von Knetzgau angesprochen hat und gesagt hat, Frau Münch, mit Ihrer Diagnose, Sie hatten mit allem recht, aber wir müssen doch auch positiv sein. Und dann hat er mir schon, der Bürgermeister von Knetzgau, so ein paar Beispiele genannt und dann hat er mir eine ganz freundliche E-Mail geschrieben und hat mir mal gezeigt und hat gesagt, schauen Sie sich mal an, was wir bei uns in der Gemeinde machen. Wie da die Bürger eingebunden werden oder auch diejenigen, die noch nicht die Staatsbürgerschaft haben, wie man versucht, die Leute einzubinden und anscheinend auch erfolgreich. Also es gibt so einen Satz einer, ich glaube, eine Volkskundlerin ist es, die sagt, das Ereignis ist nicht das Gemeindefest, das Gemeinschaftserlebnis ist nicht das Fest, sondern die Vorbereitung des Fests. Das zu organisieren und es gemeinsam zu veranstalten, das ist das Gemeinschaftserlebnis. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, vielleicht auch ein Gedanke zur Entlastung der Kommunalverwaltung, die ja nicht nur Kommunalpolitik ist, sondern Kommune ist ja auch immer ganz maßgeblich Verwaltung, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger nicht nur immer hinstellen und sagen, das ist nicht und das ist nicht und das könnte besser sein, sondern dass das, was so viele Menschen ja ohnehin bereits tun, dieses ehrenamtliche Engagement, dass man das auf mehr Bereiche ausweiten kann und dass wir das weniger als Bürde betrachten, weniger als etwas, was man nach Feierabend auch noch machen muss, sondern dass wir uns das als Bereicherung unseres ganzen Privatlebens wahrnehmen. Es ist schön, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Den einen mag man lieber, den anderen weniger, aber eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft, das auch den eigenen Kindern vorzuleben, dass man anderen hilft und man bekommt wiederum Hilfe und wenn man mal keine bekommt, dann ist auch nicht so dramatisch, weil man nicht immer auf Gegenseitigkeit dann achten muss, sondern darauf achten muss, dass wir soziale Wesen sind. Also insofern, worauf ich hinaus will, ist, das habe ich vorher auch schon mit dem Smartphone gesagt, dass wir doch eigentlich uns allen klar ist, dass diese Zeit, die wir an diesen Gerätschaften verbringen, sofern es nicht beruflich bedingt ist, dass wir das ganz häufig als leere Zeit empfinden, als etwas, man war beschäftigt, man hat sich amüsiert und man bleibt in tiefer Leere zurück. Mhm,
total.
Und wenn man die Zeit stattdessen für eine Aktivität, für was Konstruktives, für was Gemeinschaftliches, für etwas, bei dem man anderen unterstützt, sei es in der Politik, sei es in einem Verein, bei einem Fest, dann tut das nicht nur der Gemeinschaft gut. Ich bin tief davon überzeugt, dass es uns in unserer eigenen Psyche gut tut.
Absolut. Das war jetzt ein schöner Schlusssatz. Professor Münch, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das wirklich spannende Interview und würde mich freuen, wenn wir spätestens zur nächsten Wahl wieder sprechen.
Prima.
Dann grüße ich Sie ganz lieb an den Starnberger See.
Dankeschön, Frau Muth.
Und bis zum nächsten Mal. Wie ist es, beide Seiten zu kennen, die politische und die wirtschaftliche? In unserer nächsten Folge unseres Specials Starkes demokratisches Bayern sprechen wir mit Andreas Kahl, Unternehmer, zweiter Bürgermeister und jemand, der Kommunalpolitik und regionale Wirtschaftskraft täglich zusammenbringt. Er erzählt, wo die größten Herausforderungen liegen und welche Chancen sein doppeltes Engagement eröffnet. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.